Hallo und herzlich willkommen zu der 5. Ausgabe von Bombay Talkies. Vera und ich haben uns für diese Folge was ganz Besonderes überlegt. Und zwar haben wir eigentlich schon, bevor wir angefangen haben, mit dem Podcast so richtig einzusteigen und das Ganze aufzunehmen und so weiter, haben wir uns eigentlich schon gedacht, okay, es wäre super cool, wenn wir sowas wie vielleicht eine Rubrik oder so erschaffen würden, wo wir dann regelmäßig Leute einladen, die vorher noch nie einen indischen Film gesehen haben. Und das Ganze haben wir heute zustande gebracht und wir haben jetzt auch wieder einen Gast hier in der Sendung und das ist Jan. Hallo Jan.
Hallo. Schön hier zu sein.
Die Idee dahinter war halt auch schon so ein bisschen, weil wir auch Feedback bekommen haben, dass wir uns auch ein bisschen dachten, das wäre auch gut, wenn wir jemanden dabei haben, der sich jetzt nicht so mega auskennt wie wir, weil ich denke manchmal, dass wir so ein bisschen uns sehr tief in Themen eintauchen und dann, ja, das dachten wir uns, machen wir dann mal ein bisschen anders. Und Jan ist ein Freund von uns, also von mir, und er war glücklicherweise dazu bereit, dieses Experiment einmal zu machen. Aber ich wollte ihn jetzt erstmal auch fragen, dass er sich kurz vorstellt und im Prinzip auch so sagt, was er normalerweise für Filme guckt, damit man das auch ein bisschen einschätzen kann. Und was er für eine Vorstellung von indischen Filmen hat. Ich meine, wir haben ihm ja auch schon mal was gezeigt, ich glaube, aber wir haben nicht unbedingt die beste Werbung dafür gemacht, sage ich mal.
Also ich bin ja gar nicht so sicher, ob ihr ihm was gezeigt habt, aber okay.
Doch beim Quiz, wir hatten diese eine Rubrik einmal, dass wir irgendwie Songs aus indischen Filmen, die irgendwie von westlichen Songs inspiriert waren, und die musste man dann erkennen.
Ja, das war sehr lustig. Aber erstmal, hallo, ich bin Jan, ich bin 42 Jahre alt und ich habe Kunstgeschichte studiert. Und weil das nicht genug war, noch Design obendrauf. Und ich kenne Vera halt aus unserem Quiz-Team, das mittlerweile ein Online-Quiz ist. Und darüber haben wir einige Interessen gemein. Und ja, normalerweise habe ich überhaupt keine Überschneidung mit dem indischen Film. Das stimmt natürlich. Und ansonsten, ich schaue eigentlich auch recht wenig Filme, habe ich jetzt innerhalb des letzten Corona-Jahres gemerkt, sondern eher Serien. Aber ansonsten, wenn ich es runterbrechen müsste, würde ich sagen, ich mag gern Science-Fiction-Filme. Die begleiten mich irgendwie seit meiner Jugend und ansonsten muss ich halt sehr viel Kompromisse eingehen, wenn wir Filme gucken mit meiner Frau. Und meistens läuft es dann auf dem Horrorfilm raus. Nicht meine erste Wahl, aber es ist eigentlich auch immer
okay,
lustig.
Okay, das ist schon mal ganz gut. Also das Ding ist auch, wenn wir irgendwie für den Leuten Filme vorstellen, und das ist auch immer so ein bisschen so, dass wir darüber nachdenken natürlich, was könnte demjenigen dann gefallen. Jetzt dachte ich auch, bei jemandem wie Jan, wenn er auf seinem Zirkus steht, sollte man eigentlich vielleicht auch was in der Richtung zeigen. Gibt es, ist aber eher selten und ist auch oft nicht so gut, muss man auch dazu sagen. aber ich dachte schon, ehrlich gesagt, ich hatte so einen Film im Hinterkopf, der für mich schon gepasst hätte, aber gleichzeitig wollte ich auch als ersten Film etwas nehmen, was das indische Kino ein bisschen mehr repräsentiert und jetzt nicht so in die Nische geht, sag ich mal.
Also wir haben uns für den Film Three Idiots entschieden. Ich habe früher meine Freunde dazu gezwungen, indische Filme mit mir zu gucken. Und es lief nicht immer gut, aber Three Idiots ist auf jeden Fall ein Film, der erstaunlicherweise gut ankam. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den gesehen habe, fand ich jetzt nicht, dass er unbedingt so zugänglich ist für das klassische westliche Publikum, sage ich mal. Mhm. Aber es hat den Leuten erstaunlich gut gefallen und es hat mich schon ein bisschen überrascht.
Also ich fand den Film sehr zugänglich, also muss ich sagen, jetzt von einer westlichen Filmsichtweise her, also der hat nicht viel anders gemacht, würde ich sagen, bis vielleicht auf einige, ich nenne es mal indische Manierismen vielleicht, die mir aufgefallen sind. Aber ich finde, als westlicher Filmkonsument kann man sehr gut mit dem Film leben.
Ja, ich dachte schon, vielleicht hätten wir ein bisschen vorwarnen sollen, dass er 3 Stunden lang ist.
Ja, das war das Einzige, was ich... Das Einzige war wirklich die Länge. Aber ansonsten, nee, gut.
Ich glaube, da müssen wir vielleicht auch mal kurz sagen, worum es geht in dem Film. Also im Prinzip, es basiert auch auf so einem indischen Bestseller. In dem Fall einer, der auf der Englisch geschrieben wurde, oder Hinglish, wie man dann auch manchmal sagt. Das ist ein sehr bekannter Autor, der halt auch schon mehrere Filme inspiriert hat. Und das war, glaube ich, sein erstes Buch. Und dann halt auch ist wirklich ein sehr, sehr erfolgreicher indischer Film gewesen dann. Einer der, also ich glaube, der erfolgreichsten überhaupt und auch immer noch einer der beliebtesten der letzten 20 Jahre. Also von daher schon sehr repräsentativ auch für das kommerzielle indische Kino. Es geht halt um so eine Universität, an der Ingenieure ausgebildet werden. Und das ist halt, basiert halt schon auf den Erfahrungen des Autors, der dieses Buch geschrieben hat. Der Film ist allerdings auch noch wirklich anders. die haben das halt schon nochmal, also es ist natürlich ein bisschen übertriebener alles und noch ein bisschen andere, auch die andere Handlung ein bisschen zum Teil. Aber es geht halt auch um diese drei Freunde, die halt irgendwie unter dem Druck an der Universität leiden und ja, was die dann so zusammen erleben. Ich glaube, das passt es relativ gut zusammen. Also er ist auch allgemein so im asiatischen Raum sehr gut angekommen, weil es halt sehr auch um diesen Frontalunterricht geht und dass es halt sehr kritisch dann dargestellt wird, was da halt sehr üblich ist und was Leute, glaube ich, auch ziemlich fertig machen kann. Und wo dann halt auch viele talentierte Leute halt auch voruntergehen. Und gleichzeitig, was auch sehr indisch ist an dem Film, ist im Prinzip auch so dieser Erfindungsreichtum, sage ich mal. Also im Prinzip, es ist ja sowieso sehr bekannt, dass es sehr viele indische Ingenieure gibt. Und man sagt ja auch zum Beispiel, ja, ich meine, ich weiß nicht, zum Beispiel, Jan, wie hast du die Szene am Ende erlebt mit dem Staubsauger und der Geburtgeschichte da?
Ja, ja, ich habe mir da Notizen gemacht. Ich glaube, es lief alles hier raus auf der indische MacGyver. All is well.
Ja, ja, also ich meine, im Prinzip, in Indien gibt es da sogar ein Wort für, das heißt Jugad.
Also das hast du mir mal erklärt.
Habe ich? Ups. Genau, aber ich finde das eigentlich immer sehr spannend. Das ist irgendwie ganz cool, wenn die dann so technische Lösungen finden für irgendwelche Probleme. Und ja, MacGyver ist im Prinzip eine Serie, da geht es eigentlich nur um Jugad. Und ich glaube, letztens gab es auch nochmal so eine Story in Indien, wo auch wirklich jemand, ich glaube, da gab es eine Entbindung in einem Zug dann. Also das ist ja das, was das Finale von Three Idiots auch ist, dass die da irgendwie ein Kind zur Welt bringen müssen mit ganz schrägen Methoden. Und ich habe da auch mal mit einer Frauenärztin drüber geredet, die diese ganze Geschichte mit dem Staubsauger doch ein wenig unrealistisch fand. Aber ich meine, es ist halt also sehr erfindungsreich, ja. Und ich glaube, auch viele von den anderen Sachen, die darin vorkamen, die sind schon auch irgendwo, die basieren schon auf realen Ideen und Erfindungen. Also da haben sie sich vielleicht Mühe gegeben.
Die Entbindungsszene hat mich ein wenig verwundert, dass sie so darauf beharrt haben und dass sie die unbedingt reinnehmen mussten, weil zweieinhalb Stunden vorher haben sie sich irgendwie sehr schwer getan, einen Kuss darzustellen.
Okay, ach, das hattest du auch noch gar nicht mitgekriegt, weil theoretisch so in den 90er Jahren hieß es ja auch immer, oder auch die Filme, die dann auf RTL 2 liefen, da hieß es ja auch schon immer, irgendwie so, Küssen sei tabu.
Ja, mir kam der Gedanke beim Sehen des Films, ja. Dass das offenbar irgendwas Schlimmes ist.
Auch so vor 10 Jahren gab es das schon. Es gab es auch schon irgendwie in den 90ern und auch schon vorher eigentlich. Aber es ist eher selten gewesen. Also es war schon eher eine Ausnahme.
Es stimmt schon, dass halt früher die Filme, die haben halt eher darauf verzichtet. Ja. Ich finde, das merkt man schon. Aber es gab halt auch immer mal wieder Filme, die es halt durchgezogen haben. Es war dann halt nur seltener und vor allem das, was dann halt hier gezeigt wird oder was halt auch im westlichen Kino gezeigt wird, ist ja natürlich mal angepasst an die Klischees, die dort herrschen. Ne? Von daher, ja, es ist hier, glaube ich, gar nicht so präsent und dieses Klischee, dass man sich nicht küssen darf und so, hat man, glaube ich, viel krasser vor Augen.
Ich fand, das war schon, da hatten auch viele Fans dann auch teilweise am Anfang ein Problem mit, wenn das dann mal passierte.
Das ist halt genau das, was ich gerade meinte, dass halt die Leute, gerade auch hier in Deutschland, hier gibt es halt eine ganz, ganz große Bollywood-Community und die haben dann natürlich bestimmte Bedingungen an das Kino, weil die halt auch gewisse Assoziationen mit dem Kino haben, weil sie es halt nur so kennengelernt haben. Und wenn sie dann sehen, dass es halt darüber hinaus auch noch anders laufen kann, ist der Aufschrei natürlich groß. Ne?
Aber es war wirklich dann, als es dann mal in einem Kinofilm war, halt wirklich mit Shah Rukh Khan, der es bis dahin nie gemacht hatte. Und dann gab es plötzlich so eine Kussszene, da ging es um so ein kleines Raunen durch den Kinosaal, hatte ich das Gefühl. Ich dachte so, was ist denn jetzt los? Okay.
Ich fand das schon vorher. Ich fand das aber irgendwie niedlich, wie der Film also drumherum gedruckst war, vor dem Kuss sozusagen. Ja, das geht doch gar nicht, da berühren sich ja die Nasen. Oder nee, hier, iss doch mal das, bevor du hier anfängst, mich zu küssen.
Ja, genau. Ja, das ist ja auch schon Teil des Charmes auch manchmal. Ja, also, dass man da halt irgendwie mehr so ein Ding draus macht auch. Also, aber es ist halt ein bisschen tabuisiert gewesen, ja. Ist dir noch was aufgefallen, was du ungewöhnlich fandst?
Boah, vieles, du. Ich habe 2 DIN A4 Seiten vollgeschrieben.
Okay, dann gehen wir einfach deine
ja, du
Fragen
hast gesagt,
ab,
du
glaube
hast ja, du hast gesagt, ich soll nicht googeln und ich habe mich echt schwer
Nein,
getan
genau.
damit. Also habe ich versucht, einfach von selbst drauf zu kommen. Und ja, also... Also der
okay.
Film, der setzt sich ja sehr stark mit Druck und Pflichtgefühl und mhm. auch den daraus resultierenden Problemen raus, auch gesellschaftlich. Also das ist auch in dem Film zum Beispiel ein sehr großer, also es ist ja eine Komödie, sagen wir mal,
ja.
Im Großen und Ganzen ist es als Komödie aufgebaut mit sehr vielen dramatischen und actionfilmreichen Anreicherungen. Und ich sag mal so, die 3 Selbstmordszenen haben das doch alles ein bisschen runtergerissen. Also ich weiß, der Film, der wollte halt das
ja.
Problem ansprechen und ich glaube auch die beste Möglichkeit, das zu transportieren, ist wirklich das auch irgendwie in eine Form zu verpacken, mit der man viele Leute erreicht und halt auch über Humor. Aber gerade das Selbstmordthema mit einer Komödie zu verbinden, ist ein bisschen, also hier wäre es, glaube ich, problematischer. Also ich weiß noch, war das letztes Jahr oder vor 2 Jahren, als bei Netflix diese 13 Reasons Why-Serie
ja.
rauskam
ja.
und dann wurde halt diskutiert, ob der jetzt ab 16 oder ab 18 das freigegeben wird oder dass das halt dass das halt so ein, naja, so eine Jugendfreigabe nicht bekommen hätte. Und der Film hier ist ab 12. dann
okay.
habe ich gedacht, okay.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ab wie vielen Jahren ist das endlich grüßt das Murmeltier? Weil da kommt auch sowas ja schon auch irgendwie drin vor.
Ja, aber das ist halt, das, ja, okay. Das muss man jetzt erklären, mein Profilbild
nee,
ist gerade, ja.
Ein Moment.
Ja. Ja, du hast natürlich recht.
Nee, aber ich verstehe das
halt,
total. Ich glaube, es ist auch,
genau.
es ist in The Idiots, ist es auch viel dramatischer, finde ich auch, so in der Inszenierung, sag ich mal. Also es ist
yeah.
jetzt nicht, ich fand nämlich auch, es kommt ja auch direkt nach einem Song. Das ist,
yeah.
glaube ich, das erste Mal. Und das ist halt auch schon, also ich glaube, wenn man ja das so das erste Mal sieht, und ich finde, wenn man noch nie einen indischen Film gesehen hat, das ist halt schon ein bisschen krass irgendwie, wie das so umschwenken kann. Aber ich finde, das ist
ja,
halt
genau.
auch sehr, das ist schon sehr typisch. Das kann teilweise echt ziemlich ziemlich
ja, aber
Achterbahnfahrt
es ist ja auch,
sein.
Es ist auch mehrfach vorgekommen in dem
ja.
Film, dass es hieß, der hat sich umgebracht. Ja, aber eigentlich bist du der Mörder, weil du ihn dazu gebracht hast. Also meistens war
ja.
es dann der Virus, also der Professor, weil der so, also kam ja später noch raus, dass auch sein Sohn, von dem er immer behauptet hatte, dass der ja so einen schweren Unfall an einem Zug gehabt hätte, dass der sich wohl auch umgebracht hatte, weil er mit dem Druck nicht klarkam, der auf ihm gelastet hatte. Und und der hieß auch gleich, also die Tochter hat ja auch sehr prominent in dieser Szene gesagt, ohne Brille und mit zusammengekniffenen Augen hat sie gesagt, dass er der Mörder ist. Ja, also echt fies.
Aber genau das wollten wir eigentlich auch schon fast in der zweiten Folge zu psychischen Krankheiten erwähnen, weil das haben wir, glaube ich, jetzt rausgeschnitten, ne?
Also, ja, genau, das haben wir nicht mit reingenommen.
Genau.
Aber die Schuldfrage
okay.
bei Three Idiots ist halt schon, also dieses Schwarz-Weiß-Denken von
ja.
Täter und Opfer ist da halt schon sehr,
ja.
sehr stark. Und es ist halt auch direkt aufgefallen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass Vera und ich darüber geredet haben, inwiefern wir den Film damit einbeziehen in die zweite Folge. Weil das halt echt,
ja.
also ja, wie du schon sagst, es ist halt eine Komödie, aber es ist halt trotzdem, daran siehst du halt auch, wie es gesellschaftlich irgendwie verankert ist. So,
ja.
Wie die Leute halt damit umgehen und dass es halt irgendwie eher so eine Sache ist, die im Umfeld gesucht wird und nicht irgendwie beim Individuum selbst.
Mhm. Ich finde ja, find auch Annika hat das mal dann wirklich, wirklich gut erklärt und ich konnte das dann auch echt nachvollziehen. Aber trotzdem ist es ja schon so, dass diese äußeren Faktoren sind ja auf jeden Fall auch entscheidend da. Also ich meine, das ist jetzt nicht... Aber gleichzeitig fand ich aber zum Beispiel auch, und das fand ich den Film auch immer ein bisschen unangenehm, ich finde den insgesamt super, super gut und ich mag den auch voll gerne, aber zum Beispiel diese Szenen, wo sie dann, wo sie diese Streiche spielen, ich weiß es nicht, Jan, wie hast du das gesehen? Weil,
ja,
also ich fand es schon...
Ja. Es war ein bisschen drüber, ne? Also,
ja,
also,
aber...
Ich dachte mir, was macht ihr? ihr da jetzt? Ich meine, als sie da irgendwie, als der Rancho da der Pia seine Liebe gestehen will. Und währenddessen benehmen sich die beiden anderen wie die Wildsäue und pinkeln dem da irgendwie in Briefkasten oder was weiß ich. Oder selbst, sehr viele Pinkelwitze.
Ja,
Oder es fängt ja
stimmt.
auch an mit dem Stromschlag sozusagen. Das tut
Ja.
weh. Ich meine, gut, die Rolle von dem Chatur ist ein ganz klein bisschen karikaturartig
Ja.
überspitzt. Wie von dem Professor übrigens auch. Aber trotzdem, ach,
Ja,
muss man denen das
natürlich.
antun?
Ja, aber gleichzeitig ist es halt, selbst das hat ja auch also das hat ja auch schon reale Gründe, dass das da drin ist, weil, also man nennt das Ragging irgendwie an diesen Unis. Und ich glaube, das ist in Indien schon auch ein krasses
Ja.
Problem. Und ich fand das jetzt auch so im Nachhinein auch ein bisschen heftig, wie der Film das schon sehr witzig darstellt irgendwie, oder versucht zumindest witzig darzustellen. Ich fand das. Also in anderen Filmen wird das anders dargestellt. Ich meine, es ist okay, man kann ja nicht immer alles perfekt sein, und der ist halt auch ein bisschen drüber. Das ist ein bisschen der Stil des Films. Aber das ist schon, da kann ich auch verstehen, wenn man das ein bisschen komisch findet.
Ich fand
Ja.
ja die Art, wie sie die Antagonisten dargestellt haben, die haben die noch viel, viel, viel weiter überspitzt, als es hätte sein müssen. Ich meine, der Chatur, der ist jetzt nicht einfach nur ein unangenehmer Schleimer. Nee, der ist auch noch der hat ganz furchtbare Blähungen und dann ist er auch noch aus Uganda und kann nicht richtig Hindi. Also da kommt doch einiges zusammen. Und auch der Professor war scheinbar nicht bösartig genug. Nee, der muss noch lispeln und muss seine Hose 3 Meter über den Bund tragen und so.
Also das kann doch nicht wirklich Ihr Ernst sein. Sie geben mir die Schuld? Was kann ich denn dafür, dass ein Student den Druck nicht aushält? Man steht doch öfter mal unter Druck. Sind dafür immer die anderen verantwortlich?
Wobei, also der Schauspieler, der diesen Professor spielt, der ist immer in den, eigentlich, oder immer in den Filmen von dem Regisseur drin, glaube ich. Oder fast, also schon häufiger, auf jeden Fall. Und der ist schon ziemlich witzig, finde ich, aber eigentlich. Also ich meine, das ist klar, es sind immer so karikaturartige Figuren und so, aber ich finde, er macht es schon oft auch ganz, er bringt es ganz gut rüber, finde ich. Also ich glaube, bei anderen wäre das auf jeden Fall noch ein bisschen nerviger gewesen.
Ja, ich weiß nicht, wie das ist im indischen Film, ob das normal ist oder ob das nur halt ein Kniff ist, um ein größeres Publikum irgendwie anzusprechen durch diesen komödiantischen Stil.
Genau, dazu kann ich auch was erzählen. Also wir haben den Regisseur einmal interviewt, der ist in Berlin auch gewesen bei der Indo-German Film Week einmal. Und da hat er uns erklärt, dass es oft so ist, dass er hat oft so Themen, die er halt in seinen Filmen verarbeitet. Und es ist oft so, dass die Filme, wenn die in der Drehbuchphase sind, dass die erstmal zynischer sind. Und dass sie im Prinzip mit jedem Draft quasi wird der Film ein bisschen harmloser und ein bisschen irgendwie bekömmlicher für das Publikum gemacht, damit er halt möglichst viele Leute erreicht. Und es wird halt alles so ein bisschen versüßt, hat er gesagt. Und das ist so ein bisschen deren Stil. Und ich finde aber, er macht das wirklich sehr gut. Und er arbeitet halt mit so einem bestimmten Drehbuchautor zusammen, Abhijit Joshi. Und die zwei sind echt ein super Team eigentlich. Und ja, kommen da halt schon immer mit recht skurrilen und verrückten Ideen und schrägen Szenen an. Er ist wirklich sehr erfolgreich in Indien. Er hatte bis jetzt, glaube ich, auch noch keinen einzigen Flop, soweit ich weiß. Und
Okay.
das ist schon echt krass für einen Regisseur. Also irgendwie, also bei den meisten ist es schon, dass die irgendwann mal, also ich wüsste jetzt echt keinen anderen, bei dem das so ist. Und ja.
Ich fand es ein bisschen problematisch, wie der Film mit der Darstellung von Armut umgegangen ist. Weil die Familie von dem Raju war ja arm, soweit ich es gesehen hatte.
Ja.
Und sobald die in seine Wohnung kamen, wurde auf einmal alles schwarz-weiß. Und
Ja.
ja, aber irgendwie haben sich total darüber lustig gemacht, wie arm die Mutter, oder wie sie es halt überspitzt hatte, ihre Armut durch verschiedene Rupienbeträge halt darzustellen. Und dann hat sie irgendwie die Roti falsch gebacken oder so und wollten sich irgendwie übergeben dabei. Und da dachte ich mir, also das ist irgendwie voll respektlos. Und ich war irgendwie ein bisschen geschockt.
Ich finde, das indische Publikum ist ja auch oft sehr beleidigt, wie Indien in westlichen Filmen dargestellt wird. Und da regen die sich sehr über die Armut auf. Also, wenn es halt so realistisch dargestellt wird und halt wirklich naja, also dreckig und sowas alles. Das finden die viel schlimmer. Und ich glaube, was der Film macht, ist mehr so, dass er sich so an alten Hindi-Film orientiert, fand ich. Also gerade in diesen Szenen, in diesen Schwarz-Weiß-Szenen, wo ja auch oft dann so Armut dargestellt wird und so. Und es ist mehr so eine Referenz, fand ich. Also ich habe es mehr so wahrgenommen. Und dass man das halt so ein bisschen ins also man versucht es eher halt nicht realistisch darzustellen, sondern halt so wie in einem Film halt. Also so ein bisschen auf die Art.
Damit man drüber lachen kann, vermutlich.
Genau. Ja. Also halt irgendwie so lockerlässig. Genau.
Ja, das ist verdaulich. Ein bisschen missplatziert, aber okay. Dann ja. Lass uns über die Songs sprechen. Ich bin ja ein großer Fan von handlungsunterstützenden Musikstücken. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich muss ich sagen, ich habe Hamilton letztens gesehen, ich fand's toll. Und, okay. Und an den Songs hier kommt man ja auch nicht vorbei, die treiben ja auch die Handlung voran, ne?
Genau.
Und ich finde, die waren passend und die haben nicht genervt. Ich dachte, das würde mich viel mehr irgendwie in die Ecke drängen. Nee, das fand ich gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die auf Platte kaufen würde oder so. Aber ja. Die waren stimmig. Das war ja. Okay.
Ist jetzt auch nicht mein Lieblingssoundtrack, muss ich sagen. Obwohl ich finde auch, also, aber so mag ich die Songs in indischen Filmen halt schon. Also die müssten halt die Handlung voranschreiben, die müssten halt irgendwas zu sagen haben. Ansonsten. Das haben wir ja auch, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt. Also wenn die wirklich nur da sind, weil man jetzt einen Hit braucht oder sowas, dann finde ich das auch manchmal
wie Disney, so toll.
Ja, ich meine, so funktioniert es halt. Also bei denen ist es halt so, die machen die Songs, dann laufen die da irgendwie im Fernsehen auch teilweise und machen halt so Werbung für den Film. Also klar, so funktioniert das natürlich. Aber wenn man vernünftige Regisseure hat, das sind also moderne Regisseure, bauen die halt auch anders ein, als die früher eingebaut wurden. Aber die finden dann in der Regel schon einen Weg, wie man die dann auch wirklich in die Handlung einbaut, sodass das halt irgendwie stimmig ist. Und das ist halt nicht irgendwie, deswegen finde ich es auch doof, wenn man das immer so als Musical bezeichnet, weil das ist es nicht eigentlich. Es ist im Prinzip einfach eine Geschichte, die quasi auch mit Songs erzählt wird.
Das stimmt, Musicals werden ja nur durch Songs erzählt ich sag's nicht im schlimmsten, im besten Fall.
Also es geht
Fall,
im Prinzip genau. Da nur um die Songs und man baut halt irgendwie so eine Story drumherum, aber hier ist es halt andersrum, finde ich.
Und mit sehr aufwendigen Choreografien. Also wirklich aufwendig.
Hattest du denn einen, der dir am besten gefallen hat?
Also ja, der im der in der Dusche, in dem Badezimmer. Das war der Alice Bell Song, oder?
Ja, der Alice Bell.
कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया Genau, es ist auch so ein Mantra jetzt von mir. Es ist,
Ich finde, es ist auch ein gutes Mantra für die Corona-Zeit, oder?
Für alles. Du, das ist lebensbejahend. Das ist doch toll.
Genau.
Oh ja, Titel sind alles offenbar in Indien. Also es gab ja diesen, also da am Anfang des zweiten Aktes, als irgendwie aufgeflogen ist, dass der Rancho gar kein Rancho ist, sondern eigentlich gekauft wurde von dem richtigen Rancho, um seinen Bachelor zu machen für ihn. Das war irgendwie ein bisschen, obwohl vorher war ja auch schon klargestellt, dass die Familie dann unbedingt möchte, dass die alle die Titel kriegen oder die Ingenieure, Männer Ingenieure, Frauen Doktor, also nur medizinische Doktoren. Ist das echt so schlimm? Also wollen die jetzt alles so, dass die nächste Generation unbedingt irgendwie die Achiever sein sollen und
Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist gar nicht übertrieben.
Okay.
Also auch so wirklich, ich weiß nicht, wie viele Filmemacher, Schauspieler, keine Ahnung was, ich irgendwie schon interviewt habe, die alle gesagt haben, die mussten Ingenieur studieren und haben dann doch irgendwann einen anderen Weg eingeschlagen. Und der Regisseur hatte uns auch mal dann bei dem Interview erzählt, das ist auch so ein bisschen seine Geschichte quasi. Also ich glaube, Farhan Qureshi basiert, glaube ich, auch, also er hat so eine Szene, die so ein bisschen von seinem Leben halt inspiriert ist. Und er hat uns dann auch erzählt, weil er ist ja dann auch irgendwann ins Filmgeschäft gegangen, weil in dem anderen war er halt auch nicht so wirklich gut. Und das war halt schon so, dass er sich auch ein bisschen Sorgen gemacht hat, dass irgendwann die Leute auch mal auf ihn zukommen und sagen, sag mal, also jetzt habe ich mein sicheres Studium da irgendwie geschmissen und bin dann, keine Ahnung, meinen vollen Träumen gefolgt und was weiß ich was. Und es hat alles überhaupt nichts gebracht. Und du bist schuld und dein blöder Film. Und da hatte er, glaube ich, ein bisschen Sorge. Ich glaube nicht, dass er irgendwann gekommen ist.
Dann ist es, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Story, die erzählt werden
muss. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ich fand es aber auch schreck, also ich meine, es sind ja fast gar keine Frauen auch da zu sehen an der Uni.
Nee,
also,
der Film rasselt quasi durch den Bechdel-Test durch, muss man auch sagen.
Ja, das ist so. Es ist irgendwie ganz witzig, also ich finde zum Beispiel, wenn viele von unseren Freunden oder so, da merke ich auch, dass die Inderinnen zum Beispiel, die studieren, die machen sehr viel Naturwissenschaften aber. Mhm. Also Physik oder keine Ahnung was alles. Also ich kenne, glaube ich, wirklich gar keine, die Geisteswissenschaft studieren. Und das ist dann auch nochmal so ein bisschen anders. Ich glaube, die Eltern drängen die dann halt darauf, dass sie irgendwie so prestigeträchtige irgendwie Berufe lernen oder Medizin gehört dann halt auch dazu, ne? Ja, aber das ist halt schon ein bisschen anders.
Ja, ich kenne die Geschichte so ein bisschen von meiner Oma. Also meine okay. Oma wollte halt immer, dass alle ihre Kinder und Enkel entweder Ärzte, Pfarrer Ärzte oder Pfarrer werden, glaube ich.
Pfarrer?
Das war das Wichtigste. Pfarrer okay. im Dorf, hallo, das war der beste Job überhaupt. Da kann okay. man alten Leuten sagen, was sie zu tun haben. Also es ist alles so ein, zwei Generationen verschoben, diese Erwartungen. Also es ist Dorf, zu hier.
Ich glaube, es hat halt auch viel so mit den gesellschaftlichen Strukturen innerhalb dieser Communities zu tun. Und ich glaube, sie erhoffen sich dann dadurch so einen Ausbruch von den Klassen vielleicht auch.
Ja, natürlich.
Von daher, ja, also klar. Ich finde es, glaube ich, auch sehr realistisch, was dort erzählt wird. Also klar, es wird natürlich sehr überspitzt erzählt und halt auch sehr, sehr kontrastreich zueinander. Aber ich glaube, im Kern ist es halt gar nicht so weit weg.
Ja, und ich denke, in Indien, wo halt der Reichtum noch ein bisschen ungleichmäßiger verteilt ist als hier, ist es wahrscheinlich noch ein viel größeres Ding.
Ja, ich glaube, viele haben mir dann auch schon mal gesagt, also es ist einfach, die sehen, glaube ich, nicht wirklich auch die Optionen, die es da gibt, was man sonst machen könnte. Also ich meine, okay, es ist vielleicht auch nicht so breit gefächert. Also
Vielleicht ist es breit gefächert, aber dadurch, dass du dort halt das Kastensystem hast, also ich meine, klar, es ist halt offiziell verboten, aber es ist da halt schon so, dass jemand, der irgendwie Bauer war, dass halt auch die nächste Generation das Ganze übernimmt. Und natürlich erhoffen sich jede Generation von Eltern nur das Beste für die Kinder. Und deshalb drängen die halt so ein bisschen in Richtung Bildung, weil sie dann glauben, dass sie halt irgendwie aufsteigen können.
Das ist doch ein mega Druck dann auf dem Einzelnen, der dann für die Familie da.
Ja, aber das ist ja das zentrale Thema des Films. Ja, genau. Der Druck.
Jo.
Von allen Seiten. Und können wir über die depressive Phase von Raju sprechen? Als er nach seinem Selbstmordversuch im Krankenhaus gelegen hat und sie die Welt ausgeblendet hat und drei Leute vor ihm rumhampeln mussten, um ihn sozusagen wieder seine Depressionen verschwinden zu lassen. Ich bin jetzt kein Arzt oder kein Psychologe, aber nee, so funktioniert das nicht.
Ja, ich meine, der Film spricht, glaube ich, auch das Wort, sagt das ja auch nicht wirklich, oder? Also ich glaube, das Wort Depression fehlt ja gar nicht. Also,
nee, ja, stimmt, aber es ist halt offensichtlich.
Genau, ja. Also es ist halt klar. Man findet halt irgendwie so Wege drumherum. Also ich denke, mittlerweile wird das in Filmen eher mal angesprochen, würde ich sagen. Aber zu der Zeit war das schon noch eher, dass man das halt auf einem anderen Weg macht. Es wird halt thematisiert, aber es wird nicht wirklich benannt. Ich glaube auch, das ist halt auch tabuisiert, ne? Also ich meine, das ist halt mittlerweile nicht mehr ganz so krass, würde ich sagen. Aber ich glaube, es wird dann halt schnell mit Schwäche gleichgesetzt, das hatten wir ja auch schon so ein bisschen besprochen.
Also darauf wollte ich auch gerade hinaus. Ja. Ich finde, es ist halt immer noch sehr präsent. Und das siehst du halt alleine an dem Sushan-Fall. Da hat sich nämlich auch ein Schauspieler umgebracht. Und ganz viele Leute in Indien und halt auch keine Leute, die irgendwie weniger gebildet waren oder so. Aber das Stigmata ist halt einfach so präsent, dass Menschen, die erfolgreich sind, dass sie gar nicht depressiv sein können. Oder dass sie einfach nur aufgemuntert werden müssen oder dass die Leute sagen, hey, aber der hat doch an dem und dem Tag gelächelt, der kann doch gar nicht depressiv sein. Von daher, das Stigma ist da, finde ich, nach wie vor immer noch sehr präsent.
Ja, und ich glaube, wir haben das gar nicht erwähnt in der Folge, als wir darüber geredet haben. Aber seitdem ist es ja auch so, dass das Deepika Padukone sich ja zum Beispiel sehr dafür einsetzt, dass das Thema halt auch so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt, weil sie ja selber gesagt hat, dass sie am Höhepunkt quasi ihrer Karriere, also an ihrem Durchbruch, halt an Depressionen litt. Und das wird halt auch von vielen dann auch angezweifelt oder so. Die halten das dann für eine PR-Masche. Ja, ganz übel. Also, aber das finde ich super, dass die das halt irgendwie immer jetzt auch oft so darüber redet und da auch nicht zurückrudert oder irgendwie, ja.
Weil das ist nämlich die Schlüsselszene des ganzen Films. Also letztendlich ist das die wichtigste Szene sozusagen, dass dadurch, dass der aus seiner Depression rauskommt, das ist ja die Ursache letztendlich dafür, für den Fahan Fotograf zu werden und für den Raju sich von seinen ganzen Ringen und seinen ganzen mitgeschleiften Göttern zu verabschieden, die er für seine Schicksalerfüllung braucht. Also das ist ja sozusagen letztendlich der Knackpunkt. Und ich hätte mir ja gewünscht, dass sie da etwas mehr drauf eingegangen werden, dass das nicht einfach so aus heiterem Himmel kommt, sondern dass man dafür eigentlich lange in Behandlung und eine medikamentöse Einstellung braucht. Und
vielleicht muss man auch sehr auf diesen Film gucken.
Ja, damit auch alles well gilt. Ne? Ich habe noch weitere Fragen. Was ist mit den alten Witzen eigentlich? Ich meine, die Witze in dem Film, die sind alle hier in den 90ern schon da gewesen. Da gab es diesen Witz mit dem Astronautenkulli, wo die Russen den Bleistift schon hatten. Okay. Und da gab es diese uralte Schul- bzw. Uni-Klamauk-Szene, wo sich der Lehrer nach dem Abgabetermin nicht an den Namen erinnern konnte von denen, die noch abzugeben hatten und die dann ihre Arbeiten unter die restlichen Arbeiten irgendwie mischen können und damit durchkommen. Das habe ich auch schon, glaube ich, in 10 Filmen gesehen.
Ja, aber also, es passiert ja auch immer wieder, oder?
Ja, weil ich weiß nicht, ob das jemals passiert ist. Ich höre immer nur, dass das passiert. Aber ich dachte mir so, als ich das gesehen habe, habe ich mir den Augen gerollt. Ich dachte mir, okay, ja, es spielt in der Universität, aber das hat der Film doch eigentlich nicht nötig.
Okay. Aber du musst ja vielleicht auch einsehen, dass das eventuell diese ganzen Filme, die du gesehen hast, haben die vielleicht noch nicht gesehen oder so, oder die haben es vielleicht noch nicht so oft gesehen in den Filmen.
Also, ja, vermutlich, das kann sein.
Ich wüsste jetzt nicht, dass das vorher schon mal in irgendeinem indischen Film drin war, aber zumindest habe ich es noch nicht gesehen so. Und ich fand es zwar schon ganz charmant gemacht, also. Aber das kommt natürlich häufiger vor, dass da manchmal, es ist auch wirklich, also früher war es auch teilweise so, dass dann Szenen auch wirklich direkt übernommen wurden oder keine Ahnung. Also da will ich nicht lügen. Es ist gerade auch so in den 90ern wurde sehr viel kopiert. Sind mittlerweile sind die da vorsichtiger geworden oder man lässt sich inspirieren, aber es ist dann doch anders irgendwie. Keine Ahnung. Aber ich finde diese Szene bei der Prüfung, das ist jetzt nicht so mega ungewöhnlich. Ich glaube, auf die Idee kommt man einfach so.
Und mir ist aufgefallen, als die, also sie in der Szene später erzählen sie, was, wenn Michael Jacksons Vater gesagt wird, du Michael, du bist jetzt Boxer, und Muhammad Ali hat gesagt, okay, du wirst jetzt, der Vater sagt dann, du wirst jetzt Sänger. Und die hätten sich damit irgendwie durchkloppen müssen. Also er versucht sich dann auch irgendwie an das westliche Publikum ranzutasten, indem er halt auch weltweite Stars irgendwie nennt. Und
ist das so? Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Oft ist es nämlich so, dass die, kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, wie das war. Haben die wirklich genannt, die Namen, oder waren das nur die Untertitel? Weil,
oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ich habe meistens auf die Untertitel gestarrt.
Nee, ich weiß es nicht. Also das ist halt oft so, dass wenn die in den Untertiteln irgendwie Tom Cruise schreiben, ist es oft Shah Rukh Khan zum Beispiel. Aber
gleich groß.
Das Ding ist, das Problem ist einfach schon, manchmal nehmen die aber auch internationale Namen. Also es könnte schon sein, dass es in dem Fall durchaus passt. Vor allen Dingen, weil Michael Jackson in Indien auch sehr beliebt ist, auch immer noch.
Mhm. Ja, gut. Ja, und ich war ein bisschen überrascht von dem, du hast es Hinglish genannt, also dem Mix aus Englisch und Hindi.
Stimmt!
Ich habe das in Denglisch aufgeschrieben, weil ich den Fachbegriff nicht konnte. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen und ich war echt überrascht, also wie viel. Also meistens bloß, wenn sie irgendwas unterstreichen wollten, haben sie sozusagen gleich den Satz nochmal einfach auf Englisch wiederholt.
Stimmt. Mm. Das fällt einem wirklich nur auf, wenn man den ersten Film guckt. Also, das ist sehr, sehr üblich. Also dieser Mischmasch aus Englisch und Hindi und genau. Und klar, dann kommt natürlich hier noch hinzu, dass du einen Charakter dabei hast, der halt wirklich eher Englisch spricht. Der außerdem auch von einem Schauspieler gespielt wird, der eigentlich aus den USA kommt. Und der hat dann im Prinzip so seine komische Rolle in Bollywood gehabt quasi. Und es gibt witzigerweise auch eine Doku darüber, die er irgendwie mit seinen Kumpels gemacht hat, wo es irgendwie darum geht, dass er seinen großen Hit in Indien hatte. Und er hatte dann danach auch noch so ein paar Filme, wo er so kleine Rollen gespielt hat. Mittlerweile sehe ich den da gar nicht mehr. Also hat er dann vielleicht doch irgendwie das Interesse verloren oder er hat einfach keine Rollen mehr gekriegt oder die waren ihm irgendwie dann doch irgendwann leid. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, der ist eigentlich, kam aus den USA und ich glaube, er arbeitet da jetzt auch wieder. Witzig.
Aber das gibt es ja auch im englischen Film oder im amerikanischen Film. Da gibt es ja auch so einen Deutschen, der hier überhaupt keine Rollen kriegt oder der auch kein Schauspieler hierzulande ist. Und der hat dann bei Big Lebowski zum Beispiel einen von den drei Nihilisten gespielt. Und dann hat er ganz viele Rollen gekriegt in Amerika, bei Sitcoms oder so. Und darf dann halt den Deutschen dort spielen. mit seiner richtig tollen Aussprache, die Amis halt nicht hinkriegen.
Also generell merkt man ja auch dadurch, dass jetzt alles so ein bisschen mehr zusammenwächst, auch durch Streaming-Plattformen und alles Mögliche, dass sich das alles sehr austauscht. Und ich finde es auch teilweise wirklich sehr schwierig, auch zu verorten. Also ich fand es auch vorher schon teilweise schwierig, irgendwie zu sagen, das ist jetzt ein indischer Film, das ist jetzt ein internationaler Film. Aber ich meine, man weiß es ja auch nicht mehr. Teilweise sind das ja auch sehr viele Co-Produktionen oder keine Ahnung was. Ich definiere es, glaube ich, meistens eher danach, was das Zielpublikum ist, glaube ich. Und klar, indische Filme haben halt ein anderes Zielpublikum. Und da hat man einfach auch einen anderen Horizont manchmal und weiß auch andere Sachen und genau, weiß, wie bestimmte Witze zu nehmen sind auch, keine Ahnung. das ist schon halt ein bisschen anders. Ja, da ist noch eine Sache, ich war mir nicht sicher, ob du das aufgeschrieben hättest oder so. Da ist diese eine Szene zum Beispiel, wo die ich immer ein bisschen unangenehm fand, auch den Gag, wo die den Text von dem Amerikaner da, oder nee, ist ja nicht Amerikaner, oder? Also von dem nicht genau, okay, ja, Chatur, wo sie den Text von der Rede ändern. Weil, ja, dazu hast du dir nichts aufgeschrieben, weil ich
habe. Ich habe da Peter Paukerschreck aufgeschrieben. Also dieses, wir machen jetzt mal einen Streich mit den Mächtigen anwesend und so. Ja. Und die finden das dann so lange lustig, bis es jemanden trifft, der es nicht lustig findet. Mhm. Und ich weiß nicht, wusste jetzt nicht, wie ich mit der Szene umgehen soll, deswegen habe ich sie einfach abgehakt. Und
manchmal
so
muss man
als
das,
nicht ganz zündender Witz halt nebenbei liegen lassen.
Ich glaube, der war in Indien schon ein Knaller. Ich glaube, es war teilweise auch sogar so, dass der Typ, also dieser Schauspieler, der den Chatur gespielt hat, die Szene auch so ein bisschen nachmachen musste, wenn man den irgendwie in der Öffentlichkeit gesehen hat oder so. also hat anscheinend irgendwie gezündet. Ich fand aber halt immer ein bisschen tricky, weil ich glaube, ich weiß nicht, was die in der englischen Übersetzung an der Stelle sagen, aber im Prinzip sagt er, also dieses Wort, das sie da teilweise einfügen, ist vergewaltigen eigentlich.
Oh.
Und, ja.
nee, es hieß einfach Screw im Untertitel.
Okay. Ja, stimmt, das nehmen die oft dafür, genau, ja. Es ist ja im Prinzip.
Oh, das ist ja höchst unangenehm.
Ja. Also, ich meine, das sagen die halt so, das ist halt ein bisschen flapsig quasi, sage ich mal. Aber fanden viele auch ein bisschen tricky. Und in der deutschen Übersetzung haben sie das, wie haben sie das, da haben sie so ganz komische Wörter auch dafür benutzt,
um das halt so ein bisschen verniedlichen.
Ja, aber in dem Fall fand ich, es war ganz geglückt. Das war, glaube ich, kein Wort, das ich kannte. Aber es hat ganz gut funktioniert und hat, glaube ich, den Witz ein bisschen jetzt nicht schlechter gemacht, sag ich mal. Ja, also ich meine, dieses Skoo oder keine Ahnung, oder was da, glaube ich, das Wort, ich Balaka oder keine Ahnung, was die da genau sagen, das kommt, glaube ich, auch sehr viel in so, also in Gangsterfilmen und sowas benutzen die diese Sprache halt auch sehr häufig oder so. Aber ich finde es halt auch in der Komödie oder so und bisschen tricky. Und jetzt im Nachhinein auch ist es halt schon so, dass der Regisseur halt auch eine MeToo-Anschuldigung hat wegen sexueller Belästigung und so. Die halt echt ein bisschen, ich fand es ein bisschen glaubwürdig, weil halt auch wirklich Freunde von ihm dann auch so ein bisschen auf Abstand gegangen sind. Aber gleichzeitig war er halt davor einer, der halt so eine super reine Weste hatte und im Prinzip einer, der so ein mega gutes Image hatte, dass alle gesagt haben, wenn es einen in der Filmindustrie gibt, der total nett ist und so, dann Rajko Mahirani. Und ich habe ihn ja auch erlebt, er ist wirklich sehr knuffig.
Es steht den Leuten halt nicht auf die Stirn geschrieben.
Das stimmt. Und das ist halt wirklich auch so, ich kann sowas sehr schwer trennen. Also wenn ich halt weiß, dass es sowas gibt, aber gleichzeitig weißt du natürlich nicht hundertprozentig. Und in Indien ist es halt manchmal auch irgendwie anders motiviert. In dem Fall fand ich es aber, ich hätte eher damit umgehen können, wenn er gesagt hätte, ich habe da irgendwie Mist gebaut und was missverstanden und das tut mir leid oder sich entschuldigt hätte. Aber er hat es halt kategorisch im Prinzip geleugnet. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass er so einen Move bringt, dass er das in einem zukünftigen Film irgendwie unterbringt. Das fände ich halt echt herb. also da könnte ich dann, glaube ich, wirklich nicht mehr auch sagen, okay, man weiß es halt nicht hundertprozentig. Da habe ich halt ein bisschen Sorge vor. Und es ist aber schon so, dass, glaube ich, jetzt mittlerweile, also er wurde jetzt so länger halt so ein bisschen links liegen gelassen, aber jetzt sind wieder einige Projekte mit ihm im Gespräch. Und also ich hoffe einfach, wenn was dran ist, dass er sich sowas nicht mehr leisten wird oder so. Das ist einfach so. Aber ich freue mich trotzdem irgendwie auf den nächsten Film. Also es ist echt, ich hoffe nur, er macht nichts in die Richtung.
Harvey Weinstein war ja ein erfolgreicher Produzent.
Ja, aber es ist ja wirklich nicht nur das. Also er ist nicht nur erfolgreich, sondern er hatte halt wirklich noch keinen Flop und gleichzeitig ist er halt wirklich sehr beliebt in der Filmindustrie und wirklich halt, ich glaube nicht, dass er sich zuvor irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm es ist. Keine Ahnung, vielleicht ist ja auch nichts passiert. Ja.
Ja, gut, aber da gibt es ja auch das Beispiel von Alok Nath. Das ist halt so ein indischer Schauspieler, der halt wirklich so, die Inder sagen, glaube ich, immer Sanskari. Also er ist halt so sehr, sehr traditionsbewusst und so ein lieber, knuffiger Opa, bei dem man sowas nie erwartet hätte. Und da hat sich sowas halt auch herausgestellt. Von daher, ja, es ist halt.
Also, das war wirklich Vergewaltigung.
Ja.
Das war wirklich richtig übel.
Ja, gut, aber also wie gesagt, Grenzüberschreitung ist halt Grenzüberschreitung, von daher tue ich mich da sehr schwer.
Also im Moment ist es halt, also er hat sich halt wirklich auch mit dem Produzenten von 3D jetzt eine Zeit lang so ein bisschen verkracht deswegen. Also seine Frau ist ja auch Filmkritikerin, die da auch ganz schön hinterher war, glaube ich. Mittlerweile ist es, glaube ich, schon so, dass hier auch einen dritten Mona Bai planen, der ja schon länger im Prinzip in der Plan war. Und jetzt ist es auch im Moment so, dass das ein Gespräch ist, ein Film über Einwanderung mit Shah Rukh Khan, was ich ja schon ein spannendes Thema fände. Und ich könnte mir schon einen guten Film von ihm dazu vorstellen. Also es ist halt im Moment echt ein sehr heikles Thema und ich könnte mir vorstellen, dass er das ganz gut massentauglich halt umsetzen könnte. Ist halt so. Von daher, ja, und ich sehe jetzt auch nicht, dass das der da wahnsinnig, gemieden wird, sage ich mal. Also ich denke, die warten halt eine Zeit lang und dann irgendwann ist es halt wieder okay. Mir wäre halt, wie gesagt, lieber gewesen, er hätte sich irgendwie entschuldigt und damit hätte ich eher leben können, als das, was jetzt da in der, das ist halt ein bisschen schwierig. Aber es ist wirklich leider so, dass es sehr viele getroffen hat, die wir auch gut fanden. Und ja, man weiß es halt nie so hundertprozentig.
Ja, ist ja auch einfach blöd. Also man möchte ja gar nicht da hinten dran stehen müssen oder sowas, oder dass es Leute
Ja.
trifft, die man selbst irgendwie mag. Es ist
Ja.
ja, es ist einfach eine riesige Grenzübertretung. Also es geht einfach nicht.
Nee, natürlich geht es nicht. Und das
Und
Problem
so.
ist, ja, also es hat sich, glaube ich, einiges getan. Aber ich glaube, wir müssen da echt irgendwann nochmal eine ganze Folge drüber machen, weil das ist echt ein sehr komplexes Thema und wo auch wirklich viel missgelaufen ist. Aber von vielen Seiten merkt man einfach schon, dass die was verändern wollen. Es gab auch eine Zeit lang halt wirklich gar keine Möglichkeit, sich zu beschweren oder so. Also, man hatte da irgendwie, ich glaube, das Ding ist auch, dass viele dann halt irgendwie denken, ja, meine Freunde werden schon korrekt sein, die machen sowas nicht. dann passieren halt so Geschichten und man steht dann vor so einem Scherbenhaufen, ne?
Ja.
Und da gab es echt einige so Sachen.
Wir haben ja in der letzten Folge über die Bauernproteste gesprochen und die sind ja immer noch sehr aktiv in Indien gerade und da haben sich auch sehr viele bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen mit solidarisiert und halt auch internationale Stars. Rihanna hat dazu was getwittert und ganz
Ja.
viele BGP-Menschen haben sich dann hinter Twitter gesetzt und haben angefangen zu googeln, ob Rihanna irgendwelche Verbindungen zu Muslimen hätte oder so. Also ja, da sind schon echt verrückte Sachen passiert, aber vor allem haben sich halt auch Schauspieler und Schauspielerinnen geäußert, die sonst eigentlich sehr leise waren. Und die haben halt versucht, so vorsichtig an die Bevölkerung zu appellieren, dass sie das Land Indien nicht auseinanderbrechen sollen und dass man eine ruhige Lösung findet und so weiter. Und die Stars sind halt alle, also Ajay Devgan zum Beispiel, Virat Kohli zum Beispiel, Sachin Tendulkar zum Beispiel, also Virat und
Wie
Sachin
viele
sind
sagen?
beide Cricket-Spieler.
Akshay Kumar,
Genau, Akshay Kumar.
Kangana
Genau, ja gut, aber Kangana und Akshay waren absehbar, finde ich.
Raut. Ja, klar. Ich meine, er hat Modi interviewt, also von daher.
Ja, genau. Und
Ja.
Kangana ist halt sowieso voll auf der Schiene.
Kangana.
Von daher, ja, da sind schon echt krasse Sachen passiert die letzten Tage. Und das ist nochmal so ein kleines Update zu der letzten Folge. Das Mainstream-Bollywood, so die ganz großen Stars, die haben sich da halt eher so ein bisschen zurückgehalten. Aber jetzt so, als sie gesehen haben, oh nein, Greta Thunberg und Rihanna äußern sich gegen Indien, das kann doch nicht wahr sein. Und dann haben die halt angefangen, auf Twitter die Ruhe einzuläuten. Aber es ist natürlich vollkommen
Ja,
in die andere
so, so
Richtung geschlagen.
pseudo-persönliche, versöhnliche Tweets zu schicken, dann auch irgendwie mit dem Hashtag India against Propaganda oder sowas.
Gott, und genau damit
Was?
betreiben die Propaganda. Es ist einfach, es ist
Das ist exakt
unfassbar.
das, was aber auch einige gesagt haben. Also Siddharth hat genau das gesagt zum Beispiel. Und auch Farah Khan fand das nicht so geil. Die meinte auch, die Art und Weise, wie dann irgendwie so koordiniert auch diese Tweets rausgegangen sind, ein bisschen anders formuliert, aber dann halt auch alle mit demselben Hashtag und so. Und du denkst dir echt so, also wie platt kann man es eigentlich machen? Also, das war schon sehr traurig. Also, pff. Aber
Tja,
wo wir gerade.
ich hatte ja gehofft, dass Weltpolitik jetzt über Twitter jetzt vorbei ist, wo dann Trump kein Präsident mehr ist, aber nee, wahrscheinlich nicht. Das bleibt uns wohl noch erhalten.
Ja, auf jeden
Aber
Fall.
ich habe das auch mitgekriegt. Ha.
Ho! Durch Rihanna oder anders?
Nee, durch Greta Thunberg.
Ah, natürlich. Ja, also ich meine, das Witzige ist ja, dass wir es ja wirklich auch letztes Mal schon quasi angedeutet haben. Und dann war es ja auch schon so, dass das, es war ja auch schon ganz witzig, weil ich hatte ja schon erwähnt, dass Modi dann auf diese Trump-Geschichte reagiert hat. Und dann hat man auch schon, konnte man sich schon so ein bisschen denken, was er sich auch gedacht hat irgendwie beim Tag der Republik, wo das ja dann, wo die Proteste dann ja auch so ein bisschen eskaliert sind. Also dann gab es halt sehr starke Konfrontationen zwischen den Bauern und halt der Polizei. Und auch ganz spannend, die sind dann irgendwie in dieses Red Fort gestürmt quasi. Aber es war jetzt nicht, also ich finde jetzt nicht, es ist, okay, es ist einer von den Bauern ist halt gestorben. Man weiß auch nicht so, das waren so ein bisschen mysteriöse Umstände, fand ich. Aber sonst ist es noch relativ glimpflich abgelaufen, fand ich. Ich habe mir da viel Schlimmeres vorgestellt. Und dann ist einer von diesen Sikhs, ist dann halt in diesem großen Palast da an diesem Fahnenmast hochgeklettert und hat da so eine Sikh-Flagge gehisst. Und das war echt, das ist dann auch nochmal irgendwie so durch die Medien gegangen und hat dann nochmal so ein, ja, hat dann. Wurde dann irgendwie versucht, so zu benutzen. Und ich dachte auch so, okay, ja klar. Also das war so ein Update, was wir hatten. Caro, wollen wir noch zu Tandarf-Kurs updaten?
Oh ja. Ich weiß nicht, hast du Tandarf mittlerweile gesehen?
Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe nur die erste Folge gesehen und da war ich mir jetzt auch nicht mehr sicher im Nachhinein, ob, also ich glaube, da waren noch keine Szenen geschnitten, aber ich glaube, danach sollen schon Sachen verschwunden sein, auch aus der Serie.
Ja, Tandarf ist am 15. Januar rausgekommen und an dem Tag habe ich auch die komplette Serie durchgeguckt.
Okay, dann hast du vielleicht noch alles gesehen, dann musst du wohl eigentlich drüber schreiben.
Ich muss sagen, ich fand's, also die erste Folge fand ich halt schon sehr offensichtlich. Also es gibt sehr viele Andeutungen auf gewisse Umstände, sage ich mal, auf gewisse Gruppierungen. Zum Beispiel, wir haben ja auch über die GNU gesprochen. Bei Tandarf sprechen die von der VNU. Und ja, es ist halt alles schon sehr eindeutig. Und also ich meine, ich finde das gut. Ich finde das sehr, sehr gut. Die Serie ist auch sehr gut besetzt. Also mit Saif Ali Khan als Politiker, dann Dimple Kapadia in einer sehr starken Rolle. Und Gaur Khan macht dort mit. Und also sehr viele schon bekanntere Stars haben da mitgemacht und das finde ich sehr gut. Also, dass es halt so ein bisschen mehr in den Mainstream gerückt worden ist. Aber als die Serie dann rauskam, gab es einen Boykottaufruf, natürlich auf Twitter.
Natürlich.
Natürlich.
Ja, und.
Ja, nicht nur Boykottaufruf. Also, ich meine, es wurden ja wirklich Drohungen gegen die Schauspieler, die da mitgemacht haben, ausgesprochen. Und die hatten dann hinterher auch wirklich Security. Also das war neu, fand ich. Es war nochmal ein neues Eskalationslevel, fand ich jetzt.
Genau, und die wurden auch hinterher angezeigt. Und es gab dann auch ein Entschuldigungsstatement vom Regisseur. Und dass da jetzt was gekürzt worden ist, das habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen.
Ja, ich meine aber, das wäre so gewesen kurz danach, dass die so kurz, also nicht viel, also ich glaube nur so eine kurze Szene oder so geschnitten. Aber jedenfalls, der Regisseur hatte ja schon auch nochmal darauf, im Prinzip war das dieser klassische Disclaimer, den wir im Prinzip vor jedem Film haben. Ist ja alles fiktiv und ihr könnt uns alle nichts. Also ja, also im Prinzip, ich fand ja generell, dass die ganze Serie so ein bisschen auf Provokation aus war und aber auch so ein bisschen zielgerichtet, klar. Und jetzt ist halt wieder die Diskussion ein bisschen losgebrannt von wegen, müssen wir da ein bisschen zensieren bei den Plattformen da. Und das Witzige ist, auch kurz danach sollte eigentlich auch der Trailer von The Family Man rauskommen. Die Serie soll ja eigentlich am 12. Februar starten. Die erste Staffel ist außerdem in deutscher Synchro verfügbar, deswegen wollte ich die jetzt hier auch nochmal erwähnen. Die ist nämlich echt, ich fand die schon ziemlich gut. Ja, Amazon Prime. Und da ist es halt so, dass die, glaube ich, jede Folge basiert dann auf Schlagzeilen aus Indien und die haben so verschiedene Themen dann immer, die dann pro Folge quasi machen. Und das ist halt quasi so eine Agentenserie, aber der hat dann gleichzeitig noch so Familienprobleme. Und ich fand die wirklich sehr unterhaltsam. Es liegt auch ein bisschen daran, dass das von zwei Regisseuren ist, die in den USA halt auch, glaube ich, aufgewachsen sind, aber jetzt schon länger in der Hindi-Filmindustrie halt arbeiten. Von daher kennen die so ein bisschen beide Seiten. Die kennen halt, die haben halt früher auch Netflix geguckt wahrscheinlich und kennen halt auch die indische Filmindustrie. Das ist halt so ein bisschen, finde ich, so dazwischen quasi so. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt in der zweiten Staffel auch einige Sachen drin haben könnten, die ein bisschen kontrovers sein werden. Und wundere mich daher nicht, dass da bisher noch nichts gekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die verschoben wurde. Das wurde so ein bisschen spekuliert, weil halt jetzt, es kam auch gar keine PR jetzt die letzten Tage und wir haben halt Interviews angefragt, ist nichts gekommen. Mal gucken, ob das verschoben wird oder ob die da irgendwie mit Amazon sich noch mal ein bisschen absichern oder ja, ob die sich ein bisschen selbst zensieren oder ob sie es drauf ankommen lassen.
Gibt es denn einen Unterschied, wenn ein Film gleich in westlichen Medien, also Amazon Prime zum Beispiel, erscheint oder nur begrenzt in Kinos in Indien bei der Reaktion des Publikums bzw. der Aufschrei? Habe ich mich gefragt.
Ja, es gibt einen großen Unterschied. Also ich meine, klar, die haben natürlich überhaupt gar keine wahnsinnigen Möglichkeiten, da was zu tun. Also wenn das jetzt über diese Streaming-Plattformen ist, weil wenn das ein Kinofilm ist, dann haben die sehr viel Möglichkeiten, Druck auszuüben.
Also ja, auf den Veranstalter und so.
Genau, also dass die Kinos bedrohen oder solche Sachen. Oder du hast halt wirklich so Proteste dann halt vor den Kinos und solche Geschichten. Also das ist halt wirklich sehr organisiert.
Und man hat ja auch die Zensurbehörde, die da halt auch sehr streng vorgeht bei indischen Filmen. Und das hast du halt beim Streaming nicht. Ja, gibt es da schon einen sehr großen Unterschied. Und es war halt auch, also ich finde, es wurde eigentlich sehr offen debattiert darüber, dass gerade diese politischen Sachen oder diese provokativen Sachen, dass die halt eher auf den ganzen Streaming-Plattformen liefen. Das war alles kein Geheimnis, aber dadurch, dass halt gerade auch mit Corona und die Kinos waren jetzt eine lange Zeit geschlossen, ich glaube, die sind immer noch geschlossen, ich bin mir aber nicht sicher, aber die Leute sind halt immer noch darauf angewiesen, dass sie halt eher Streaming-Plattformen jetzt gerade nutzen, anstatt in ganz normal in die Kinos gehen zu können. Von daher ist Tandav, glaube ich, so hochgegangen. Ich glaube, wenn es halt immer noch so abgegrenzt wäre, dass die Leute halt in die Kinos gehen könnten, dann wäre es, glaube ich, gar nicht so hochgegangen, sondern es wäre normal gewesen.
Dann sind die Streaming-Dienste so mehr oder weniger zum einen die Befreier, weil sie sozusagen die Proteste gegen die Filme eindämmen, aber andererseits ist es natürlich auch ein demokratischer Beschränker, der sozusagen die Mitspracherecht von der Masse vor den Kinos negiert. Schwierig.
Ja. Also genau, das ist echt eine ganz spannende Sache. Also ich weiß auch nicht genau, ich meine, für die Filmmacher ist das total super, weil die können da halt sich so ein bisschen austoben und Sachen machen, die halt in Indien nicht machen können, normalerweise, wenn es irgendwie durch die Zensurbehörde und solche Sachen geht. Das Problem ist aber schon auch, also Zensur ist ja auch, Sinn der Sache ist eigentlich, dass man versucht, irgendwie so Spannungen zu vermeiden. Also ich verstehe irgendwie den Sinn dahinter, glaube ich, bei diesen, also wenn man die Sache im Kino zeigt, dass man das vielleicht macht, dass man halt versucht, irgendwie Rücksicht zu nehmen oder keine Ahnung was. Und dann ist die Zensurbehörde ist eigentlich dafür da, dass es nicht irgendwie zu religiösen Konflikten kommt wegen irgendeinem Film oder solchen Geschichten. Und dann sagen die halt, okay, ihr müsst das und das vielleicht ein bisschen kürzen oder so. Und und zum Beispiel, also wir kennen ja auch schon länger diesen einen Independent-Regisseur, Anurag Kashyap. Und der weiß halt wirklich sehr genau, womit er durchkommen kann irgendwie bei dieser Zensurbehörde. Und er meinte halt auch, es gab zum Beispiel auch so einen Film Angry Indian Goddesses, da ging es halt um Vergewaltigung und Rache und solche Geschichten. Und halt so eine Frauengruppe auch. Und der Film wurde dann echt auch, weiß ich nicht, länger verboten, glaube ich. Und er meinte halt, die hätten viel früher irgendwie den einreichen müssen und durch diese ganzen Instanzen gehen müssen. Und dann hätten die das aber auch hingekriegt. Also da hätte man den Film schon zeigen können. Aber gleichzeitig hast du den ganzen Kladderadatsch halt nicht, wenn du die Sachen einfach bei Netflix rausbringen kannst. Und du hast es halt schon ein bisschen vereinfacht und da konnte man halt schon noch mehr machen. Also mal gucken, ob sie es jetzt regulieren irgendwie. Ich denke aber schon, theoretisch ist es halt ein anderes Publikum auch. Ja, es ist irgendwie spannend. Ich weiß auch noch nicht genau, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich könnte mir halt vorstellen, dass ich würde mir wünschen, dass das kommerzielle Kino, ähnlich wie halt im Prinzip sowas wie Three Idiots oder so, versucht halt eher so einen gemeinsamen Weg zu finden, dass man irgendwie eher so ein bisschen mehr aufeinander zugeht und versucht halt irgendwie so ein bisschen Harmonie reinzubringen, sag ich mal. Und dann aber so eher problematische Sachen oder so eher im Independent-Bereich oder halt auf Netflix und bei diesen Sachen halt irgendwie behandelt werden. Also ich denke, das wird alles parallel laufen in Zukunft. Aber ich würde mir echt noch mal wünschen, dass das alles so ein bisschen sich beruhigt. Keine Ahnung. Ist es verrückt gerade.
Ja, hier ist es ja fast dasselbe eigentlich. Also, naja, gut, dies nicht mit kontroversen Inhalten, aber das ganze Kinoleben hat sich ja auch im letzten Jahr komplett auf das Streaming verlegt. Und ganz viele Kinostarts wurden verschoben oder komplett ausfallen lassen.
Es ist auch die Frage, wie viele Kinos im nächsten Jahr überhaupt noch sind. Ne?
Oder wie bei diesem Bond-Film, wo jetzt irgendwie nachverhandelt wird, weil die ganzen Sachen, die in dem Film beworben wurden, mittlerweile veraltet sind oder es mittlerweile neue Handys gibt, mit denen der Bond rumspielen soll. Und die Firmen wollen jetzt Ausgleichszahlungen haben.
Das fand ich echt mega witzig. Da merkst du aber auch, dass es ja wirklich nur um Kohle geht, oder? Also nur um Kommerz. Das ist doch schon ein bisschen...
Aber nicht nur. Also ich hatte mich jetzt letztes Jahr sehr auf die Neuverfilmung von Dune gefreut. Okay. Aber dadurch, dass es keinen Kinotermin dafür gab, steht jetzt auch die Fortsetzung, die eigentlich geplant wurde, irgendwie auf der Kippe. Und das finde ich blöd.
Klar.
Ja, musste mal gesagt werden.
Genau, und ich wollte sowieso jetzt zum Schluss einmal fragen. Jan, wärst du denn bereit, so prinzipiell dir eventuell nochmal einen Film anzusehen, wenn wir nochmal einen anderen raussuchen würden?
Ja, natürlich. Wirf mir einfach wieder in den Briefkasten. Guck dir gerne. Du musst nur vorher nur Bescheid sagen, wie viele Stunden der diesmal dauert. Aber ansonsten ist okay. Ich habe den jetzt auch in 2 Stücken geguckt.
Okay.
Und ja, sehr gerne. Also, es hat Spaß gemacht und ja, ich mache das sehr gerne wieder.
Yay! Okay, also ich meine, es kann auch sein, dass wir vielleicht auch nochmal andere Leute fragen. Aber andererseits, ich finde, das hat schon ziemlich gut geklappt jetzt. Und vielleicht suchen wir uns nächstes Mal was ganz anderes aus. Weil unbedingt. Wir müssen, glaube ich, auch wir müssen auch ein bisschen Bandbreite hier zeigen. Und das ist uns ja auch wichtig. Und keine Ahnung.
Den nächsten gucke ich mit meiner Frau zusammen, dann packen wir die einfach auch hier zu.
Okay, aber wir wollen dich auch ein bisschen herausfordern. Wir wollen dich aber auch ein bisschen herausfordern. Ich glaube, das wird, wir müssen, also Caro und ich müssen das ein bisschen überlegen. Vielleicht sollte Caro den nächsten Film aussuchen, weil ich glaube, ich habe es mir jetzt vorgeschlagen. Also müssen wir uns vielleicht ein bisschen abwechseln.
Ich bin gespannt. Ich bin sicher, dass das indische Kino eine riesige Bandbreite hat, die cool. Nur erforscht werden möchte.
Ja. Vielleicht an der Stelle auch nochmal, wenn unsere HörerInnen oder so noch irgendeinen Vorschlag haben oder so, können die ja auch mal Ideen schicken.
Genau, und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, ich arbeite ja im Bennohaus und wir haben auch sehr viele Freiwillige hier. Und unsere Buffdies haben auch einen Filmpodcast, Im Kasten heißt der. Den findet ihr entweder auf ostviertel.ms oder auch auf Spotify. Und die haben mich letzte Woche interessanter und unerwarteterweise gefragt, ob ich denen denn einen indischen Film empfehlen kann, weil die ja alle noch keinen indischen Film geguckt haben. Und soweit ich weiß, hat einer der Jungs Artikel 15 geguckt mit Ayushman Khurrana. Ja. Und die anderen müssen sich noch einen aussuchen. Und dann werden die, ich glaube, nächste Woche zusammenkommen und ja, dann einen sehr spannenden Podcast aufnehmen. Von daher da an ein Verweis an Im Kasten. Hört euch das auf jeden Fall an. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was sie sagen werden. Also ich habe gehört, Artikel 15 ist sehr gut angekommen.
Ja, das ist super. Also Artikel 15 könnte man sich auch nochmal auf die Liste schreiben. Den gibt es ja auch auf Netflix, genau. Ja, und damit könnten wir es eigentlich jetzt für heute verabschieden, oder? Das hat Spaß gemacht.
Danke, Jan, dass du da warst. Danke, dass du dir Three Idiots angeguckt hast.
Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Das war wirklich sehr schön.
Und Grüße an Bianca.
Ja, ich sag Bescheid.
Genau, und dann hören wir uns nächsten Monat wieder bei Bombay Talkies. Macht's gut.